Aus Römer Kapitel 8. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor langer Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für Gerechte. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch trennen von Christus und seiner Liebe? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen werden wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch sichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Buongiorno, guten Morgen aus Rom. Wir stehen hier vor dem Kolosseum. Ein Gebäude, das die Bedeutung von Rom wirklich sehr gut darstellt. Weil es ist das grösste Amphitheater von Rom. Das Kolosseum war der Veranstaltungsort für die grausamsten Spiele. Jeder Bewohner von Rom konnte die grausamen Gladiatorenspiele gratis schauen. Ab und zu mal haben sie auch Schiff-Battles gemacht. Sie haben da das Kolosseum fluten und haben wirklich richtige grosse Boote aufeinander losgelassen. Was noch umstritten ist, ist auch beim Kolosseum auch Hinrichtungen von Verurteilten gemacht worden. Es ist aber historisch noch nicht bewiesen, dass je ein Christ im Kolosseum hingerichtet worden ist. Aber die katholische Kirche hat im Kolosseum drin ein Kreuz errichten als Gedanke an die Märtyrer. Märtyrer beinhaltet das Wort Zeuge oder Zeugnis. Märtyrer sind also Leute, die wegen ihrem Glauben und wegen ihrem Bekenntnis zu Gott haben müssen leiden und manchmal sogar umgebracht worden sind. Die Geschichte der Kirche berichtet von vielen solchen Märtyrern. Sie sind zu Botschafter vom Evangelium von Jesus Christus geworden und hatten so eine Ausstrahlungskraft. Und bis heute kommen viele Leute zu diesem Kreuz im Kolosseum und kommen in Kontakt mit dem Evangelium von Jesus Christus. So, und jetzt freue ich mich aber auch, dass uns der Paul etwas mehr in die Situation der Christen damals in Rom hineinführt. Arrivederci und bis zum nächsten Mal!
Also wieder live aus Rom. Die einen sind von weit her gereist, aus Italien, aus dem Herbstlager. Und ich heiße alle wieder herzlich willkommen zurück in unserem Gottesdienst. Und ich freue mich, mit euch etwas zu teilen von dem, was uns der Paulus im Römer Kapitel 8 weitergibt. Wir haben es gut gehört jetzt im Clip und wir haben es gehört in der Lesung. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und der Clip hat das gut erklärt. Wir wissen zwar nicht 100% sicher, wo innerhalb von Rom das Christen zu Märtyrer geworden sind, aber wir wissen, dass sie in Rom zu Märtyrer geworden sind. Und wir wissen, dass sie in vielen anderen Städten auch zu Märtyrer geworden sind. Und es ist kein Zufall, dass der Paulus in dem Text, den wir vorhin gehört haben, aus Römer Kapitel 8, auch von Verfolgung redet. Er redet vom Schwert vom Henker, er redet vom Tod. Und der Grund ist, dass Christen damals das oft erlebt haben und haben müssen erdulden. Und sie haben trotzdem so eine Gewissheit gehabt, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, dass sie dann nachher gleich das haben können ertragen, was an ihnen geschehen ist. Weil sie so eine grosse Gewissheit gehabt haben. Und das ist eine Botschaft, die man damals unbedingt hat müssen hören unter den Christen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das ist eine Botschaft, die heutige Kirche auch unbedingt muss kennen und hören und eine Gewissheit entwickeln in dieser Wort, die da steht. Weil es gibt in der heutigen Zeit so viel wie noch nie in der Kirchengeschichte verfolgte Christen. In der jetzigen Zeit, wo wir leben, am heutigen Tag, kann man sagen, es sind noch nie so viele Christen verfolgt worden wie heute, in der jetzigen Zeit. Und ein Freund von mir, ein Pastor aus Ägypten, wenn alles klappt, hoffe ich, dass er dann kommen kann. Das Jahr noch, das ist der zweite von links, also der mit dem hellen Hemd, der Amgard aus Ägypten. Wenn alles klappt, wird er kommen können und das Jahr noch uns etwas weitergeben davon, wie das Christen in Ägypten zum Beispiel verfolgt werden und was das alles bedeutet. Und ich hoffe sehr, dass er das machen kann. Es ist also wichtig, dass die Kirche, die weltweite Gemeinde von Jesus Christus, da weiss, nichts, auch nicht Verfolgung, kann uns trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und es ist aber auch nicht nur wichtig für die Leute in anderen Ländern, sondern eben möglicherweise gerade auch für dich und für mich heute Morgen. Ich komme so viel mit über, was läuft in den Leben von Leuten, auch Leute von uns. Und da, wo das Leben uns anwirft, ist manchmal echt happig. Das Leben ist schwierig und es ist wichtig, dass vielleicht gerade auch du diese Botschaft nochmal ganz neu hörst und nicht nur hörst, sondern eine Gewissheit entwickelst, es ist wahr, wie wir es gehört haben am letzten Sonntag, nichts, was ich gemacht habe und nichts, was ich machen werde, weder Zukünftiges noch Vergangenes, oder wie es der Paulus sagt, nur nichts, was an mir könnte geschehen, kann dich trennen von der Liebe von Gott, wenn du an Jesus Christus glaubst. Nichts. Und das muss eine tiefe, feste Gewissheit und Sicherheit werden. Und die Frage ist, warum hat der Paulus das mit so höherer Überzeugung können sagen? Wieso hat er so können anstehen und mit dieser Art von Gewissheit so etwas rauslassen? Und Christen dazu aufrufen, die gleiche Gewissheit in ihr Herz hineinzulassen. Warum hat er das können? Und die Antwort ist, dass er gewusst hat, dass im Kommen von Jesus Christus der König von Israel in seiner Herrlichkeit zurückgekommen ist zu seinem Volk. Das muss ich ein bisschen erklären. Die Juden hatten in der damaligen Zeit ein Ereignis im Nacken gehabt. Nämlich, da berichtet uns das Alte Testament, dass Gott mit seiner Herrlichkeit aus dem Tempel raus ist und weg ist von Jerusalem. Gott ist gegangen. Und da ist dann im Nacken gesessen. Der Hesekiel berichtet da, Gott hat es ihm gezeigt. Wir lesen im Hesekiel Kapitel 8. Plötzlich, beschrieb da der Hesekiel, erschien dort die Herrlichkeit des Gottes von Israel, genauso wie ich sie im Tal gesehen hatte. Er nimmt da Bezug auf das, was er im Kapitel 1 beschrieb. Der Hesekiel, ihr müsst das erste Kapitel mal lesen. Das ist ein unglaubliches Kapitel 1 im Hesekiel. Da wird etwas beschrieben von der Herrlichkeit Gottes. Das ist total mysteriös, unmöglich, majestätisch, wunderbar. Also leset das einmal. Und da, in dieser Situation, sagt der Hesekiel, die Herrlichkeit, die ich dort gesehen habe, im Kapitel 1, die habe ich da plötzlich wieder gesehen im Tal. Der Herr sagte zu mir, Menschenkind, schau nach Norden. Ich wandte den Kopf nach Norden und dort, nördlich vom Altartor, also der Hesekiel ist da im Geist in Jerusalem, stand das Götzenbild am Eingang, das den Herrn in Zorn versetzte. Menschenkind, sagte er, siehst du, was sie tun? Siehst du die abscheulichen Taten, die das Volk der Israeliten begeht, um mich aus meinem Tempel zu vertreiben? Und Gott beschrieb dann im Hesekiel die grossen und die schweren und die schrecklichen Sünden von Israel. Und Gott sagt, ich gang. Und im Kapitel 10 lesen wir, dass er den ersten Schritt aus dem Tempel zum Ausgang vom Tempel macht. 10 Vers 4, dann erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub weg, das ist im Inneren vom Tempel, und bewegte sich zur Tür des Tempels. Und nachher dann passiert der nächste Schritt, ein paar Vers nachher. Dann bewegte sich die Herrlichkeit des Herrn von der Tür des Tempels weg. Und Gott ist im Begriff, fortzugehen. Etwas vom Schlimmsten, was passieren konnte. Und kurz bevor er geht, sagt er dem Hesekiel aber noch etwas. Er gibt ihm ein Versprechen. Und das Versprechen müssen wir lesen, weil in diesem Versprechen hören wir Römer Kapitel 8. Gott sagt zum Hesekiel, so spricht der Herr, ich sammle euch wieder aus den Völkern und hole euch zurück aus den Ländern, in die ihr verstreut wurdet und gebe euch das Land Israel wieder. Die Juden zur Zeit von Paulus, die haben natürlich das schon erlebt. Aber noch ganz vieles nicht. Und da kommt jetzt. Und ich werde ihnen ein Herz schenken, in dem Einigkeit herrscht, oder ein neues Herz. Und gebe ihnen einen neuen, und werde ihnen einen neuen Geist geben. Hören die Römer Kapitel 8, die es kennen? Ich nehme das Herz aus Stein, aus ihrem Körper, und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch. Also ein Herz, wo passt zu ihnen, damit sie sich an mein Gesetz halten und meine Gebote beachten und befolgen. Gott hat uns seinen Geist gegeben und uns erlöst, damit wir in einer neuen Kraft können, nach seinen Wegen leben. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Hört ihr da Römer Kapitel 8? Dann werden sie mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Das ist die Verheißung, die Gott kurz bevor er geht, dem Hesekiel gibt. Und dann, zur Zeit von Hesekiel, ist es aber nur eine Verheißung. Dann passiert das Schrecklichste, was eigentlich passieren konnte. Dann breiteten die Cherubim, das sind jetzt richtige Engel, nicht nur Figur, ihre Flügel aus und erhoben sich mit ihren Rädern. Und die Herrlichkeit des Gottes von Israel thronte über ihnen. Die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt. Die Herrlichkeit Gottes ist fort. Und die Juden bis zur Zeit von Paulus haben mit dem im Nacken gelebt und haben sich gefragt, wenn kommt Gott mit seiner Herrlichkeit zurück zu uns? Das ist das, was wir brauchen. Und sie haben sich beschäftigt damit, wenn kommt er? Und die Propheten haben über den Zeitpunkt geredet, wie wird es sein, wenn der König mit seiner Herrlichkeit Gott selber wieder zurückkommt zu seinem Volk. Und der Jesaja, für die ihn kennen, Kapitel 50 bis 55, beschreibt genau das. Das ist fantastisch. Ihr müsst mal auf dem Hintergrund von diesen Sachen müsst ihr mal Jesaja 50 bis 55 lesen. Und im Kapitel 52 beschreibt der Jesaja die Vorfreude, dass der König endlich wieder kommt mit seiner Herrlichkeit. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt. Paulus zitiert das übrigens dann auch mal in einem Römerbrief an einem anderen Ort. Der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, die Wächter, wo schauen, wenn kommt er, rufen mit lauter Stimme und jubeln. Also in den Juden war eine grosse Freude da, dass Gott mit seiner Herrlichkeit wieder zurückkommen könnte. Der gegangen ist, kommt wieder. Und dann schauen die Wächter Knäuel. Und was sehen sie? Ein paar Vers weiter. Der kommt, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Da ist Jesus am Kreuz. Und dann kommt das berühmte Kapitel 53, wo der beschrieben wird, der König in seiner Herrlichkeit, ein Mann von Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wegen unserer Vergehen durchbohrt. Der König kommt als Diener und stirbt für die Sünde von Israel. Und dann im Kapitel 54 sagt Jesaja, wenn der König als Diener zurückkommt und das passiert und stirbt, wird ich einen neuen Bund machen zwischen mir und meinem Volk. Ich werde mein Verhältnis mit meinem Volk auf ein neues Fundament legen. Das ist 54. Und im 55 sagt Jesaja, wenn der König zurückkommt und stirbt und einen neuen Bund schließt, wird er auch noch die ganze Schöpfung erneuern. Das ist Kapitel 55 aus dem Jesaja. Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume, das ist jetzt nicht wörtlich gemeint, die haben nicht das Maul. Das ist anders, das ist figurativ gemeint, oder? Aber das Volk Gottes freut sich aufs Kommen vom König und die Schöpfung auch. Die Berge und die Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Und dann sagt der Jesaja, wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen. Wo kommen Dornen erst mal vor in der Bibel? Im dritten Kapitel der Bibel, beim Sündenfall. Der Adam ist ein Landwirt und plötzlich hat das Gestrüpp Dörn. Dörn sind das Zeichen vom, nicht nur vom gefallenen Mensch, sondern von der gefallenen Schöpfung in der Bibel. Und der Jesaja nimmt da direkten Bezug auf Kapitel 3 der Bibel. Der Sündenfall und die Auswirkung vom Sündenfall auf Natur. Plötzlich gibt es da die Dornen. Und er sagt, wenn der König zurückkommt mit seiner Herrlichkeit als Diener und stirbt und einen neuen Bund schafft, was macht er denn auch noch? Er tut die katastrophalen Auswirkungen vom Sündenfall auf die Natur rückgängig machen. Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen, wo Nesseln wucherten. In Kapitel 3 heißt Disteln, oder? Dornen und Disteln werden Myrten sprießen. Das ist wunderbar. Und das ist das Bild, das wir im Hinterkopf haben, wenn wir zu Römer Kapitel 8 kommen. Weil im Römer Kapitel 8, gerade auch in der zweiten Hälfte, wo wir heute anschauen, bringt der Paulus all diese Sachen zusammen. All das kommt zusammen. Und er sagt, in Jesus Christus ist der König zurückgekommen zu seinem Volk. Seine Herrlichkeit ist wieder da. Er ist gekommen als Diener, ist gestorben für die Sünde. Er hat ein neues Verhältnis zu ihm auf ein neues Fundament gelegt, einen neuen Bund gemacht. Und er tut auch noch die ganze Schöpfung, die ganze Natur erneuern. Die negativen Auswirkungen vom Sündenfall rückwirkend rückgängig machen. Und wir haben es gelesen. Er sagt dann dort, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Warum ist der Paulus so sicher, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes? Er sagt, weil der König zurückgekommen ist und weil mit der Rückkehr vom König all diese Sachen damit verbunden sind. Mit dem Kommen von Jesus Christus hat etwas Grosses angefangen. Darum können wir sicher sein, dass nichts uns trennen von der Liebe Gottes. Und er sagt, das ist wichtig, dass wir uns das alles vor Augen halten. Wir müssen das anschauen, wir müssen das sehen, damit wir die Gewissheit auch in uns hinein tragen können. Der Uwe hat das Bild in seiner Predigt gebraucht vom durch den Nebel durchfahren. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, er war mit dem Velo unterwegs gewesen und ist durch den Nebel durch, wisst ihr das noch? Und er hat gesagt, der Römerbrief, wenn du den studierst, ist das wie ein Nebelverjager. Das ist wie die Sonne, die innen scheint, in Nebel. Und ich glaube, es ist wirklich so, man kämpft sich durch den Römerbrief. Und das ist wie wenn man rauffährt oder rauflauft auf so ein Hochplateau. Und wenn ihr mal in den Alpen gewandert oder Bergsteiger sind, wisst ihr, wie das ist. Du kommst rauf, du kommst aus dem Nebel raus und im Kapitel 8 kommt man aus dem Nebel raus und schaut ab und schaut führen und sieht ein riesiges Bild. Und das ist das, was der Paulus im Römer Kapitel 8 macht. Er sagt, kommt aus dem Nebel raus und schaut alles an. Haltet euch vor Augen, damit ihr könnt Gewissheit haben. In euren Herzen. Nichts kann euch trennen. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Und es ist wichtig, dass wir das tun. Und wir wollen ein bisschen miteinander auf dem Hochplateau stehen, heute Morgen. Und wir wollen schauen, was sieht man denn da? Was gibt es anzuschauen? Was war vorher diffus und jetzt konkret? Und ich habe da so eine Matroschka mitgebracht. Ihr kennt es vermutlich. Das ist so ein russisches Spielzeug. Oder was ist es eigentlich? Man kann es einfach in Souvenirläden kaufen. Und da hat es ja mehr drin, gell? Und im Römer Kapitel 8, in der zweiten Hälfte, sagt der Paulus eigentlich, braucht wie ein Bild von so einer Matroschka. Da hat es ineinander verschachtelte Sachen. Und er sagt, das ist ganz wichtig, ihr als einzelne Gläubige, ihr seid Teil von etwas Größerem, Teil von der Gemeinde, Teil von der Schöpfung. Und es ist wichtig, dass ihr als einzelne Gläubige wisst, durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus sind ihr gerettet. Aber an Paulus geht es weit mehr als nur darum, dass du und ich gerettet sind. Der Paulus sagt, dass wir Teil sind von der Gemeinde. Und Gemeinde ist Teil von der Natur, von der Schöpfung. Und Gottes Plan betrifft alles, die gesamte Schöpfung. Und im Römer Kapitel 8 sagt er, die gesamte Schöpfung, also Natur, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und er sagt, da müsst ihr euch vor Augen halten, da müsst ihr sehen. Die Bibel sagt, dass Gott uns nicht, nachdem wir sterben, in den Himmel nimmt, einfach das mit mir ewig dort oben Harfe spielen. Wenn wir gerettet werden, durch den Glauben an Jesus Christus, und wir sterben, dann kommen wir in den Himmel, jawohl. Aber der Himmel ist ein Provisorium. Gottes umfassender Plan ist die Wiederherstellung der gesamten Schöpfung. Und wir haben mehrere Stellen im Alten und im Neuen, wo die Schrift uns sagt, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Versteht ihr? Gott tut uns nicht retten, um uns der Welt zu entzücken, sondern er möchte uns die Welt zurückgeben. Er möchte die Schöpfung, wie sie ist, und er findet, es ist gut. Er hat das ganz klar gemacht am Anfang im ersten Kapitel der Bibel. Das ist gut, die Sonne ist gut, die Erde ist gut, Bäume und Tiere sind gut, die Alpen sind gut und Frauenfeld ist gut. Das steht nicht in der Bibel so, aber von dem können wir ausgehen. Versteht ihr? An der Schöpfung ist nichts falsch an sich, sie ist aber gefallen. Und Gott möchte die Schöpfung erneuern und uns wieder drin versetzen. Die Hauptbewegung in der Bibel ist Gott, der runterkommt, nicht wir, die raufgehen. Wenn wir sterben, gehen wir rauf zu Jesus in den Himmel. Aber irgendwann heisst es, das letzte Bild von der Offenbarung ist das im Himmel vorbereitete Jerusalem, das runterkommt auf die Erde, in die neue Schöpfung. Und das Bild, das wir vor Augen haben sollen, wenn wir hier auf dem Hochplateau runterschauen, ist die neue Schöpfung, die kommt und wir sind ein Teil drin. Und es ist im Prinzip einfach die Welt minus das Gefallen sein von dieser Welt, minus Sündhafte von dieser Welt. Gott findet die Welt sehr gut, er findet Frauenfeld sehr gut. Das ist Frauenfeld, das neue Frauenfeld. Stellt euch das mal vor. Das ist das jetzige Frauenfeld, das wir ja gut kennen. Einfach minus das da. Minus die, die leiden. Es ist das Frauenfeld ohne Littering. Am Open Air und vielleicht auch noch mit ein paar anderen Bands. Genau. Jawohl. Ohne die Schweinerei, oder? In der Schöpfung. Es ist Frauenfeld minus Mafiosis, die sich im Goldenen Kreuz treffen. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Es ist Frauenfeld ohne Big Apple, ohne Prostitution. Es ist Frauenfeld ohne Polizei. Also die Polizei macht einen sehr wichtigen Job, aber wenn du Polizist bist, hast du einen Job ohne Zukunft eigentlich. Warum? Weil in der neuen Schöpfung braucht es sich nicht mehr. Und dann tun wir das Gebäude ein bisschen umnutzen da. Meine Kinder werden trauern. Aber habt ihr Sehnsucht danach, dass die Polizei nicht mehr braucht? Oh ja. Das neue Frauenfeld, da findet da nicht mehr statt. Kein Streit zwischen den Ehepaaren. Im neuen Frauenfeld gibt es keine Gewalt mehr. Und im neuen Frauenfeld gibt es auch nicht das dominanteste Gebäude, das Spital. Und im neuen Frauenfeld gibt es auch keine solche Geschichten mehr. Ein 17-jähriges Teenager-Mädchen von uns, das an Krebs gestorben ist, vor 2,5 Jahren. Das gibt es nicht mehr. Salome Treib und ihre Eltern sind da. Ich habe sie gefragt, ob ich das sagen darf. Was haben sie geschrieben für einen Vers auf der Todesanzeige? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer Kapitel 8. Salome geht's gut. Sie ist jetzt im Himmel, bei Jesus. Wir sind auf dieser Seite und ihre Eltern sind auf dieser Seite. Und es ist so wichtig, dass wir auf dem Plateau oben stehen und raus schauen, was ist da, wo kommt. Da, wo kommt, ist ein neues Frauenfeld, das kein Spital mehr braucht. Und wo es keinen Krebs mehr gibt. Das ist da, wo kommt. Man wird dann sagen, eines Tages in Frauenfeld, wo einst Dornen gewesen sind, werden Zypressen wachsen. Das ist da, wo es dort passiert. Dort, wo es Tischchen hatte, werden die Myrten sprießen. Und der Paulus macht das ganz klar. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf. Sehnst du dich auch nach dem? Siehst du es? Lies Römer Kapitel 8. Siehst du es vor deinem inneren Auge? Wenn du Gewissheit haben willst, dass nichts dich trennen von der Liebe Gottes, musst du das anschauen. Und es ist interessant, wenn wir da auch noch ein bisschen genauer schauen, auf was wartet denn die Schöpfung? Was steht da? Auf was hat Natur Sehnsucht? Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, was? Dass mit dem Kind Gottes etwas läuft. Dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wer sind Kind Gottes denn? Das sind wir. Also die Schöpfung hat Sehnsucht, dass irgendetwas mit uns passiert. Und zwar was? Dass wir in unserer Herrlichkeit sichtbar werden. Was ist unsere Herrlichkeit? Jetzt in der Bibel wird das Wort unterschiedlich gebraucht. Manchmal hat es so eine Bedeutung von also fast wie ein Licht, das rausstrahlt von jemandem. Wo der Mose lang bei Gott war, was ist denn passiert? Er hat da geleuchtet, wie eine Glühbirne. Wo Jesus in der Verklärung war, was ist ihm passiert? Er hat da geleuchtet wie eine Glühbirne. Meint der Paulus da, die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass wir leuchten wie Glühbirnen? Nein, in dem Fall nicht. Herrlichkeit kann unter anderem auch bedeuten regieren, herrschen. Ich bringe euch ein Beispiel von Jesus, wo der Jakobus und der Johannes Jesus Folgendes gesagt haben. ist die Frage, was sie mit Herrlichkeit gemeint hat. Gib uns, haben sie zu Jesus gesagt, dass wir sitzen zu einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Haben sie gemeint, Jesus, wir möchten links und rechts von dir sitzen, wenn du leuchtest wie eine Glühbirne? Nein. Wenn du regierst, wenn du deine Herrschaft antreten tust, dann wenn wir zu deiner Rechten und Linken sitzen oder stehen. Und der Paulus in dieser Stelle, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, bezieht sich auch wieder auf einen Regierungsauftrag, den Gott uns einmal gegeben hat. Wisst ihr das noch? Auch wieder im ersten Kapitel der Bibel. Wir fräsen ein bisschen umeinander in der Bibel heute, gell? Ich hoffe, ihr verträgt es. Es kommt alles zusammen im Römer Kapitel 8. Das ist fantastisch. Den Text haben wir heute ja schon mal angeschaut. Hier. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das ist die Serie über Sexualität gewesen. Und bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer. Also wie da geht. He? Die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Wir haben den Auftrag zu regieren bekommen, an Gottes Stelle die Schöpfung zu verwalten. Jetzt herrschen wird in unserer Zeit fast nur negativ verstanden. Herrschen muss etwas Negatives sein, denken wir. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Da ist eine sehr positive Art von Herrschen gemeint, von Verwalten, von Verantwortung übernehmen für die Schöpfung. Unter der Herrschaft der Menschen hätte die Schöpfung aufblühen sollen. Unser Problem heute ist, dass wir nicht mehr auf gute Art und Weise herrschen. Aber wenn Herrschaft aufhört, endet alles im Chaos. Das Problem, das wir heute haben, ist nicht, dass nicht geherrscht wird, sondern dass falsch geherrscht wird. Und der Paulus sagt, die Herrlichkeit der Kind Gottes, die wieder hergestellt werden soll, ist die da. Kind Gottes in der neuen Schöpfung, du und ich, wir kommen zurück in unseren ursprünglichen Auftrag zu herrschen über die Schöpfung, auf positive Art und Weise. Die Schöpfung wird aufblühen unter uns. Der Paulus sagt, dass wir in unsere Herrlichkeit versetzt werden in der neuen Schöpfung. Und ganz neu werden anfangen, beteiligt zu sein an der Natur. Also, für alle, die gedacht haben, wenn ich in den Himmel komme, dann fliege ich umeinander für ewig, das ist schon mal falsch. Du kommst zurück auf eine Erde, auf eine neue, gute Erde. Und auf dieser Erde ist es nicht ein Schlaraffenland, ist nicht ewig Ferien. Und für die einen wird das eine Enttäuschung sein und für die andere wird das sie endlich eine Hoffnung. Weil Ferien ist gar nicht so einfach, gell? Arbeitslos sein lang ist gar nicht so einfach. In der neuen Schöpfung wird Gott uns wieder mit ihnen in unseren ursprünglichen Auftrag. Da werden wir Verantwortung übernehmen. Da werden wir, darf ich das so sagen, schaffen. Aber ohne Dornen. Dornen sind ja weg. Es wird eine tiefe Befriedigung geben. Und das ist das Bild, das wir uns vor Augen halten sollen, sagt Paulus. Wir sollen sehen, was kommt. Also, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf was? Dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Gott wird Natur erst wiederherstellen, wenn er uns in unsere ursprünglich zugedenkte Rolle wiederherstellen tut. Und wir werden da in der Ewigkeit in eine ganz neue Autorität hineinkommen. Ich glaube, den nächsten Punkt lasse ich weg. Wir sind am Schauen, gell? Wir stehen auf dem Hochplateau und schauen raus. Und wir haben das Größte von diesen Matroschkas angeschaut. Und der Paulus sagt, wenn der König kommt und dient und stirbt und eine neue Bund schafft, wird er die ganze Schöpfung neu machen. Das ist Grund für grosse Hoffnung für jeden von uns da innen. Und er sagt, dass aber auf dem Weg dorthin noch Leid existiert. Und der Paulus sagt das ganz klar, dass in der Schöpfung, die auch leidet, auch die Gemeinde leidet. Und in der Gemeinde auch der einzelne Christ leidet. Wir seufzen, sagt er. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das ist die Schöpfung. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht. Und der Paulus sagt, wenn wir mit Christus erben wollen, die neue Schöpfung, dazu gehört allerdings, dass wir mit ihm leiden. Und er sagt, was kann uns da noch trennen von Christus und seiner Liebe? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Und er sagt so einen Satz, der mir überhaupt nicht gefällt. Da würde ich gern streichen aus der Bibel. Mit all dem müssen wir rechnen. Und der Paulus sagt, innerhalb vom Christ ist nochmal jemand, der seufzt und leidet. Auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein und hat klar gemacht, wo ist der Geist? Im Gläubigen drin. Da ist also noch ein. Da ist nochmal eins. Und das ist Gott, der Geist, der auch mitleidet und mitseufzt. Und der Paulus sagt, dass auf dem Weg der Herren Leiden ein Teil ist. Und er bezieht sich da auch auf alttestamentliche Aussagen, dass Gott auf geheimnisvolle Art und Weise durch das Leiden von seinem Knecht, dem Messias, und dem Leiden von seinem Volk, von den Juden, und die haben viel gelitten und leiden immer noch. Und wir gehören auch zu dem Volk, Christen, Christenverfolgung in der heutigen Zeit. Durch das Leiden von seinen Leuten bringt er die neue Schöpfung. Er braucht das Bild von der Geburtswehe. Ich war dreimal dabei gewesen. Wenn du nicht weißt, woher das geht, was hinten rauskommt nach dem Leiden, dann erträgst du es fast nicht. Es sind Geburtswehen, die wir drinstehen, sagt er. Es tut noch weh. Es gibt noch Leiden bei allen, die zu Gott gehören. Hinten rauskommt neue Schöpfung. Darum ist es so wichtig, dass wir auf dem Hochplateau oben stehen und einmal schauen, was kommt. Wenn meine Frau nicht gewusst hätte, da kommt ein Kind, eine neue Schöpfung raus, hätte sie dann nicht vertraut, was sie die 2,5 Tage durchgemacht hat. Aber wenn du das weißt, dann kannst du Hoffnung haben, da was kommt, ist gut. Und da sind wir mit beteiligt. Römer Kapitel 8 ist nicht etwas für erfolgreiche Superchristen, auch für die natürlich. Aber die ist da für dich, wenn du das Gefühl hast, wo ist denn Gott? Wenn du denkst, da, wo ich erlebe, zeugt doch fast davon, dass Gott nicht mehr da ist. Wenn deine Leiden so gross werden, dass sie nicht mehr vertraust, in dem Moment seufzt Gott selber in dir, weil du bist berufen, ich bin berufen, mitzuleiden mit Gott. Und mitzuleiden mit der Gemeinde und mitzuleiden mit der ganzen Schöpfung bei dieser Geburt. Wenn es am schwierigsten ist, ist Gott dir am nächsten und auf geheimnisvolle Art und Weise auch die zukünftige Welt. Ich hoffe, das gibt dir Hoffnung in deinem Leiden innen. Die Schlussfolgerung lese ich jetzt noch vor. Man kann es nicht besser sagen wie der Paulus selber. In all dem, was wir gehört haben, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, und die sind um, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten. Du grosser König, herrlicher König, wir danken dir, dass du zurückgekehrt bist zu deinem Volk in Jesus Christus. In deiner Herrlichkeit und in deiner Liebe, die bereit ist, zu dienen bis zum Tod. Und da, wo dich vertrieben hat aus dem Tempel, nämlich die Sünde, das steht nicht mehr im Weg, weil Jesus Christus gestorben ist. Und darum kannst du bei deinem Volk sein und bleiben damals. Und wir danken dir, dass mit deiner Rückkehr, Jesus Christus als König, dass du alle eine ganze Reihe von Sachen angefangen hast, die uns Gewissheit und Hoffnung geben für unser Leben. Das Leben, das du uns zumutest. Danke, dass du einen neuen Bund geschaffen hast, unsere Beziehung auf ein neues Fundament gelegt hast. Und wir danken dir besonders, dass du ein neues Frauenfeld, eine neue Schöpfung am Machen bist. Und Herr, auf geheimnisvolle Art und Weise machst du das dann besonders, wenn es besonders schwierig ist in unserem Leben. Und wir strecken uns innerlich aus nach Erneuerung von unserem Blick auf die neue Schöpfung, wo du am Aufbauen bist. Danke, Vater im Himmel, dass du die katastrophalen Auswirkungen vom Sündenfall am rückgängig machen bist und dass wir ein Teil dürfen sein von dieser neuen Schöpfung, die bereits schon angefangen hat. Herr, aber es ist tough in der Zwischenzeit, für die einen von uns besonders. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist, der in uns innen ist und mit uns mitseufzt, dass du uns neue Gewissheit gibst, dass nichts uns trennen kann, absolut nichts uns trennen kann von deiner Liebe, weil wir an dich glauben. Tröst du uns, schenkst du uns Kraft und gleichzeitig die gleiche Vorfreude, wie wir im Jesaja gespürt haben, die Vorfreude von dem, was kommt. Vorfreude von dem, was du am tun bist. Im Namen von Jesus Christus. Amen.